wenn ich Herrn Hinterkaiser, damit kriege ich dann geschickt den Bogen zur Vorstellung, wenn ich Herrn Hinterkaiser nicht seit einigen Jahren kennen würde, auch aufgrund seiner Mitarbeit hier im Museum, wäre mir der Name August Sander möglicherweise gar nicht bekannt. Ich weiß nur, dass es eine große Fotofirma in Köln gibt, die Sander heißt. Ich weiß nicht mal, ob die miteinander verwandt sind. Ist kein Thema. Ich hatte gesagt, Herr Hinterkaiser. Herr Hinterkaiser ist Verschiedenes. Er ist Ausstellungsmacher, Fotojournalist. Er darf sich zwar nicht so nennen, ist aber auch ein brillanter Fotograf und interessiert sich eben auch für die Geschichte der Fotografie. Und er hat uns dann mal dieses Thema vorgeschlagen und...
Nö, andersrum. Andersrum. Wie war das?
Ja, aber wir haben über Sander gesprochen und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich was gelernt, das müssen wir unbedingt machen. Und ohne jetzt seinen Vortrag vorwegzunehmen, weil ich, wie gesagt, fast nichts davon weiß, erscheint das mir doch ein Thema, das eigentlich in diesem Haus ganz gut am Platze ist, denn wir werden einen Bezug zur Region bekommen. August Sander ist nur wenige Kilometer hier die Sieg hoch geboren. Wir werden aber auch erleben, wie jemand, der, sag ich mal, praktisch von uns kommt, in Fotokreisen zur Welt rumgelangt, wieder nach hierhin zurückkehrt. Und ich denke auch, dass der Hinterkaiser uns zeigen wird, dass man das an seinem fotografischen Schaffen entsprechend ablesen kann. Und bevor ich Ihnen dann bitte, uns den Vortrag zu halten, verweise ich Sie auf die übliche Anwesenheitsliste. Bitte nicht im Sinne eines schulischen Kontrolles reicht, wenn Sie Wohnort und Name hinschreiben, aber es ist für die VHS, die das hier veranstaltet, schon wichtig, dass nachgehalten wird, dass nicht nur stattgefunden hat, sondern auch Leute da waren. Wie gesagt, ich freue mich, ich denke mit Ihnen zusammen auf Herrn Hinterkaiser.
Ja, Namen zusammen. Schön, dass Sie so fast den Raum füllend gekommen sind. Ich hoffe auch, geht dieses Mikro hier?
Ja, wir müssen ja angehen.
Ich hoffe, Sie verstehen mich vielleicht auch da hinten, wenn ich so ganz normal spreche. Geht das? Ja?
Ja.
Gut. Es sind so viele fachlich aussehende Herren hier. Ich fürchte fast, dass Sie fast alle mehr wissen als ich, aber nichtsdestotrotz tue ich mal so, als wüsste ich mehr. Das ist bestimmt nicht so. August Sander ist tatsächlich hier geboren in der Nähe, in Herdorf, aber ihn hat es nicht weit in die Welt herausgezogen. Er ist eigentlich immer in der Gegend geblieben. Guten Abend. Ihn hat es also nur nach Köln geführt, aber das alles nacheinander. August Sander ist am 17. November 1876 in Herdorf zur Welt gekommen. Das ist ein kleines Nest hinter Betzdorf, zwischen Betzdorf und Kirchen an einem Zufluss zur Sieg gelegen. Das ist ein Ort, wo um diese Zeit, also um den Wechsel des Jahrhunderts herum, auch schon Grubentätigkeit war. Der Herr Fischer hat mich gerade darüber aufgeklärt, dass es wohl Eisenerze gewesen sind, die da gefördert worden sind. Ansonsten war das noch eine ganz bäuerliche Gegend. Und in diesem Umfeld aus bäuerlicher Tätigkeit und Hüttenarbeit und Grubenarbeit ist er also aufgewachsen. Der Vater war selber Bergzimmermann. Man wohnte in einem Haus, das von den Großeltern kam, einem Haus, einem richtigen Bauernhaushalt. Und diese Industriearbeit, die er da kennengelernt hat, denke ich, hat auch sein späteres Schaffen, vor allem in seinen Porträts, ziemlich beeinflusst. Das werden Sie vielleicht gleich selber merken, wenn ich zu der wichtigsten seiner Arbeiten komme, nämlich zu seinen Porträts. Mit 12 Jahren ist er selber Lehrling geworden in der San Fernando-Mine in Herdorf und mit 17 Jahren war er Grubenarbeiter. Er hätte also vielleicht irgendwann mal zu einem Grubenchef werden können, was weiß ich, wie da die Verhältnisse waren, aber an andere Dinge dachte da sicher damals keiner. Irgendwann stand aber auf einer der Halden ein Mensch, der hatte vor sich einen schwarzen Kasten, ziemlich groß, der stand auf einem spirreligen Dreibein und dann verschwand dieser Mensch auch noch unter einem Tuch und der gute August Sander war sozusagen dazu verdonnert worden, dem Herrn die Koffer zu tragen. Und dieser Herr war also ein Fotograf, der irgendwie die Aufgabe hatte, da zu fotografieren. Man kolportiert, dass das einer der Begründer einer im Siegerland heute noch existierenden, ziemlich bekannten Laborgerätefirma gewesen ist. Und dann hat der August mit seinen 17 Jahren da auch mal einen Blick werfen dürfen unter dieses Tuch auf die Mattscheibe dieser Kamera und dieses auf dem Kopf stehende, seitenverkehrte Miniaturbild seiner ihm gut bekannten Umgebung scheint auf ihn einen sehr großen Eindruck gemacht zu haben. Jedenfalls hat er sich in diesem Moment unsterblich sozusagen in die Fotografie verliebt, hat irgendwie an nichts anderes mehr ernsthaft denken können und es mit seiner Begeisterung auch geschafft, einen Onkel, der Bergwerksdirektor war, nicht weit von Herdorf, zu überreden, ihm eine Kameraausrüstung zu spendieren, eine 13-18 Kameraausrüstung, also damals, für die damaligen Verhältnisse war das noch eine kleine Kamera, 13-18 cm. Und dieser Onkel hat ihm dann also den Start ermöglicht. Mit Material hat er ihn auch versorgt, mit Dunkelkammereinrichtung, allem was dazugehört. Dann wurde noch eine Scheune umgebaut, dazu als Dunkelkammer gebraucht zu werden und dann konnte es losgehen. Dann hat der August mit Porträts angefangen, Porträts der Verwandten und Bekannten aus dem ganzen Ort. Und dann gab es auch schon bald die ersten Aufträge, da besonders aus dieser ärmeren Region da oben jede Menge Leute, junge Männer vor allen Dingen nach Amerika ausgewandert sind. Und für die traurigen Verwandten musste dann der August Sander seine ersten Berufsarbeiten erledigen und für die Fotos sorgen. Später, kurz darauf, mit 20 ist er dann selber, musste er dann selber auswandern, er wurde zum Militär einberufen nach Trier, hat da aber auch ziemlich schnell die Kurve zur Fotografie gekratzt, hat sich bei einem Fotografen, der in der Garnison arbeitete und die Porträts von den Offizieren und den Soldaten machte, als Assistent beschäftigt. Und später wurde dieser Mensch, dieser Fotograf, dann auch sein Chef, als er nämlich ein paar Jahre drauf sich da hat anstellen lassen in Trier. Auch hat er da seine spätere Frau Anna kennengelernt. Bevor es allerdings weiterging, hat er sich auf die obligatorische Wanderschaft begeben, 1899 bis 1901. Da ist er nach Magdeburg, Halle, Leipzig und Berlin gekommen. In Dresden ist er hängen geblieben und hat ein zweijähriges Intermezzo an der Malakademie absolviert. Das lag damals nicht so ferne, wie es heute scheinen mag, denn die Fotografie hatte damals wahrscheinlich mehr Affinität zum malerischen Charakter als zur fotografischen, wie wir das heute verstehen. Das werden Sie gleich auch sehen. Am 1. Januar 1901 hat er dann angefangen, in Linz zu arbeiten. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie er da nun hingekommen ist, vielleicht im Zuge seiner Wanderung. Und hat bei der fotografischen Kunstanstalt Greif gearbeitet, als Assistent des Fotografen. Die Fotografie war damals sehr im Aufschwung begriffen. Überall schossen die Ateliers aus dem Boden und jeder hat sich kleine Carte-de-Visite-Fotos machen lassen, hat die als Visitenkarten herumgegeben. Also es war ein allgemeiner Boom und es konnte sich auch peu à peu jeder leisten. Es wurde auch immer preiswerter. Zwei Jahre später hat er diese Firma Greif, diese Fotografieanstalt, übernommen und hat mehr und mehr Erfolge bei Wettbewerben gehabt mit den Arbeiten, die er gemacht hat. Ich kann Ihnen ja mal schon mal eins zeigen, damit die Leinwand nicht so hell leuchtet. Weiß funktioniert. Also das Wasser. Toll, danke. So wie wir das hier so sehen, vor dem wilhelminischen Schinken hängt, könnte man fast meinen, es wäre ebenfalls ein Gemälde aus der Zeit. Aber es ist tatsächlich eine Fotografie, die mit einem speziellen Umdruckverfahren auf einen normalen Papierträger aufgebracht wurde. Ein Gummidruck ist es. Und viele Retuschen und eine so Rembrandt-artige Beleuchtung und alle möglichen Tricks und Tönungen bringen es dazu, dass das also sehr malerisch aussieht. Das ist auch eine Folge gewesen von dieser Popularisierung der Fotografie, die ich gerade schon angedeutet habe. Es kamen zu dieser Zeit die Trockenplatten auf den Markt. Bis dahin waren die Fotografen immer unterwegs mit einem ganzen Gespann von Arbeitsmaterial und vor allen Dingen mit einer kleinen Dunkelkammer, die sie ohne Assistenten gar nicht betreiben konnten. Das war also eine sehr spezialisierte Arbeit. Die Platten mussten also vor dem Belichten in der Kamera direkt davor noch mit der lichtempfindlichen Schicht beschichtet werden, mussten dann nass in den Kamera gelegt wird und mussten dann auch gleich entwickelt werden. Das ist alles verbunden gewesen mit giftigen Dämpfen und so weiter. Es war also keine Sache, die jedermann machen konnte. Und als die Trockenplatten aufkamen, wurden auch die Kameras kleiner und dann hat es auch nicht mehr lange gedauert, bis der Rollfilm aufgetaucht ist, also ein ganz flexibel handbarer Film mit mehreren Aufnahmen. Das heißt, die Verbreitung der Fotografie hat sehr zugenommen und ab so der Jahrhundertwende hat es auch überhaupt so was Ähnliches wie eine Amateurbewegung gegeben. Es gab dann auch schon die ersten 9x12 Kameras, die man schon ziemlich leicht ins Gepäck tun konnte und jeder hat also angefangen zu fotografieren, der sich halbwegs leisten konnte. Und die Kunstfotografie, die sogenannte Kunstfotografie, mir kommt dieser Begriff fast ironisch vor, das ist also eine direkte Gegenbewegung auf diese Entwicklung der Popularisierung. Die Fotografen haben versucht, ihre Arbeit also wieder kostbar zu machen, haben sie der Malerei versucht anzugleichen und haben versucht, den Geschmack der Zeit zu treffen. Und ich meine, gerade in so einem Bild, wie wir das jetzt hier sehen, das passt ganz gut zu dem Bild, was wir da im Hintergrund sehen. Man hat also versucht, die Wirklichkeit zu überhöhen und an die Malerei heranzukommen, die Fotografie sozusagen zuzudecken mit einer Schicht, die sie aussehen lässt wie Malerei. Sozusagen Malerei für etwas ärmere Leute. Und das war auch das, womit sich der Herr Sander erst beschäftigt hat. Und zwar sehr erfolgreich. Er war sehr ehrgeizig, hat sich in Linz also in sehr kurzer Zeit etabliert, hat 0,7 Angestellte gehabt. Seine Frau Anna, die er inzwischen geheiratet hatte, musste auch kräftig mit anfangen, hat also bei ihm eine vollständige Lehre mitgemacht und musste also ihr ganzes Leben sehr tätig mitarbeiten. Außerdem hat sich Sander in dieser Zeit selber so einen ganz bürgerlichen Lebensstil angeeignet, ist mit Samthacke rumgelaufen und mit einem großen Schlapphut und hat die Wohnung mit Antiquitäten dekoriert und über dem Wohnzimmertisch oder über dem Sofa hing ein Gemälde von Rembrandt, wo sich Rembrandt selbst porträtiert hat mit Saskia auf dem Schoß und Laute spielend und Laute gespielt hat er dann auch noch. Also er hat versucht, so in die bessere Gesellschaft, in die bürgerlichen Kreise aufzusteigen und das ist ihm auch sehr gut gelungen. Er hat innerhalb kurzer Zeit sehr viele Ausstellungen gehabt, vor allen Dingen eine große Ausstellung in einem Linzer Pavillon, wo tatsächlich 100 Gummidrucke und verwandte Verfahren ausgestellt hat. Später hat er sich aber, da komme ich gleich drauf, von diesem Verfahren wieder distanziert und ganz ironisch in einem Vortrag, den er im WDR gehalten hat in den 30er Jahren, einen seiner Lehrmeister beschrieben, und das zitiere ich jetzt. Dieser verwendete also, Zitat, mit italienischen Landschaften und Königsschlössern bemalte Hintergründe. Die verlangte Rembrandt-Beleuchtung erreichte er mit Hilfe von Spiegeln. So machte er aus dem Küchenmädchen die Dame, aus dem Hausknecht den Diplomaten, aus dem Bettler den Heroen und aus dem einfachen Soldaten, wie hier zu sehen, den Feldherrn. Den letzten Rest gab die glatte Retusche, die jede Falte aus dem Gesicht restlos beseitigte. Wenn man boshaft sein wollte, so könnte man sagen, der Fotograf hatte seine Zeit gut begriffen. Und das gilt ja auch im ganz besonderen Maße für August Sander, der da also mitgemacht hat. Das ist jetzt ein Bild seiner Frau Anna. Sie sehen von 1903, wenn ich das richtig sehe. Ähnelt ja fast mehr einer Rötelzeichnung als ein Foto. Diese Aufnahmen waren nicht immer so klein wie hier. Das sehen Sie ja an der Schrift, dass das nicht größer ist als so vielleicht 15x20. So Gummidrucke wurden aber bis zum Format von 50x70 oder teilweise noch größer hergestellt. Hugo Erfurt ist auch ein ganz bekannter Vertreter dieser Art zu fotografieren und dieser malerischen Fotografie. So hat er sich selber fotografiert damals. Das ist August Sander selbst, 1906. Hat auch eine sehr künstlerische Frisur und einen sehr künstlerischen Schnurrbart. Der Hintergrund ist ganz retuschiert, wie man sieht. Also da ist fast nichts von dem, was wir heute unter Fotografie vorstellen, übrig geblieben. Auch die Selbstdarstellung der Firma, die er leitete, sieht so aus. Das war zu der Zeit, als er noch Mitarbeiter im Geschäft war. Fotografische Kunstanstalt, ganz wichtig, diese Distanzierung von den allgemeinen profanen Fotografen ganz wichtig, sich an die Kunst anzunähern. Und als er die Firma dann übernommen hatte, hat er auch ein umfangreiches Anschreiben an seine Klientel verfasst, und das dürfen Sie gerne lesen, muss ich Ihnen glaube ich nicht vorlesen, wo er alle seine Tätigkeiten herausstreicht. 1903 wurde dann sein Sohn Erich geboren, der erste Sohn der Familie. 1906 gab es die Ausstellung, von der ich gerade schon gesprochen habe. Und 1907 folgte der zweite Sohn, Gunther. Der hat übrigens das vorhin schon angesprochene Labor in Köln begründet. Der ist aber vor 10 Jahren gestorben und hat den Nachlass weitergegeben an dessen Sohn, an Gerd Sander. Auf den komme ich aber gleich noch zu sprechen. 1910 hatte August Sander aus nicht so ganz bekannten Gründen ziemlich überstürzt Linz verlassen. Da gab es eine Polio-Epidemie, aber erst ist seine Familie ausgewandert nach Trier, in die alte Heimat seiner Frau. Er ist dann ziemlich schnell hinterher und hat dann auch tatsächlich sein Geschäft aufgelöst. So hat es ihn also dann nach Köln verschlagen, wo er den größten Teil seines Lebens dann tätig war. Er hat sich in Lindenthal selbstständig gemacht und hatte aber plötzlich einen sehr schweren Start. Da spielten sicher auch noch die wirtschaftlichen Umstände eine Rolle. Er hat sich allerdings einfallen lassen, wie er diese Schwierigkeiten, die auftauchten, überbrücken konnte, und hat sich an die Umgebung seiner alten Heimat erinnert und an die Klientel, die er ganz zu Anfang hatte, als er noch sozusagen Hobbyfotograf war, und hat angefangen, regelmäßig Ausflüge in den Westerwald zu machen, alles auf dem Fahrrad. Ist dann also diese doch recht beträchtliche Strecke von Köln bis nach Kuchhausen oder in diese Gegend, was ja gut und gerne fast 100 Kilometer sind, regelmäßig mit dem Fahrrad betrieben, ist auch im Winter dahin gefahren, hat die Fotos von den Bauern gemacht, hat damals schon angefangen, die Leute in ihrer ganz natürlichen Umgebung draußen oder auch in ihren Häusern zu fotografieren, und hat dann immer so gearbeitet, dass er hinfährt, die Fotos macht, und beim nächsten Hinkommen in die Gegend hat er dann die fertigen Fotos mitgebracht. So hat er sich also da sozusagen ein Überbrückungseinkommen verschafft, was ja auch wichtig war, weil er ja zu Hause 2 Kinder und seine Ehefrau hatte. Die hat aber in der Zeit auch gearbeitet und hat das kleine Atelier weitergeführt. Außerdem gab es dann schon die Möglichkeit und den nützlichen Nebeneffekt, dass für Fotos Lebensmittel eingetauscht werden konnten. Das stellte sich dann bald noch als sehr nützlich heraus. Zwischendurch ist er dann, nachdem sich das so erfolglos angelassen hat, in die Dürener Straße umgezogen, auch in Lindenthal. Und damit hat dann auch seine erfolgreichere Arbeit begonnen. Hat aber diese Arbeit im Westerwald immer fortgeführt, und auch Anna hat weiter als Fotografin zu Hause in seinem Studio gearbeitet. 1914 kam dann noch eine Teilnahme an einer Ausstellung vom Deutschen Werkbund in Köln, auch noch mit seinen alten Fotos im alten Stil. Kurz darauf wurde er aber zum Landsturm nach Belgien eingezogen, wo er sich tatsächlich auch im Feld ein kleines Atelier einrichten konnte. Von dieser Kriegszeit will ich jetzt nicht weiter berichten. Er ist halt die ganze Zeit draußen gewesen, seine Frau hat den Betrieb weitergeführt und hat es so notdürftig über Wasser gehalten. Nach dem Krieg hat sich allerdings eine ganz überraschende Wendung ergeben. Es kamen Künstler in größerer Zahl in sein Atelier. Otto Dix war dabei, Jankl Adler, Franz Wilhelm Seiwert. Und mit diesen Künstlern hat er sich also sehr intensiv auseinandergesetzt. Es gab mehr oder weniger regelmäßige Diskussionsrunden. Da wurde die neue Gesellschaftsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg besprochen. Sie wissen, dass sich da ja einiges geändert hatte. Die Räterepublik, August Sander war selber in der SPD Mitglied. Es wurde über das allgemeine Wahlrecht, was eingeführt worden war, gesprochen, über das Tarifvertragsgesetz, über die Erwerbslosenfürsorge, über all diese Neuerungen, die diese alten Strukturen ja wirklich grundlegend geändert haben. Und natürlich kam dann zur Diskussion, wie die Kunst in diesem Spannungsverhältnis steht. Und dann wurde es auch ziemlich bald offensichtlich, dass diese Verherrlichung der Bürgerschicht, wie sie noch in den alten Fotos von Sander ja betrieben wurde, überhaupt nicht mehr mit den veränderten Anforderungen gerecht wurde und auch seine künstlerischen Kollegen aus der Malerei, der Seiwert vor allen Dingen, mit dem er sich sehr intensiv auseinandergesetzt hat, hatten natürlich einen ganz anderen Hintergrund. Und man weiß heute nicht mehr so genau, ob es Zufall oder Absicht war, aber irgendwann hat Sander nicht eines dieser malerisch erscheinenden Fotopapiere benutzt, wie er das dahin immer benutzt hatte, sondern ein Papier, was normalerweise nur für technische Aufnahmen benutzt wurde. Ein Papier mit einer ganz glänzenden Oberfläche, mit sehr guter Detailzeichnung. Das hat der Seiwert in die Finger bekommen und war völlig begeistert, weil er darin die Klarheit und die Sachlichkeit sah, die er von der Kunst erwartete. Und hat es geschafft, den August Sander von dieser seiner Ansicht zu überzeugen. Bei Sander fiel das wohl auch auf fruchtbaren Boden. Und kurz darauf hat er es also tatsächlich fertiggebracht, seine schon auf den Negativen angebrachten Retuschen zu entfernen bei Fotos, die er von Bauern gemacht hat. Und hat also ganz systematisch seine Fotos aus der Zeit, als er bei den Bauern aufgetaucht ist, durchgeforstet auf ihren Gehalt an Realismus. Hat auch, wie gesagt, oft diese Retuschen, die auf dem Negativ schon angefertigt waren, wieder entfernt. Und hat sich also ganz sukzessive von dieser Verklärung des Menschen und auch von dem Bürgertum, in dem er sich ja selber so befangen sah, entfernt und sich in Richtung Sachlichkeit und dem, was er oft später als so sein Credo ansah, nämlich der Wahrheit, angenähert. Und ziemlich bald darauf, ich hoffe, ich erzähle das jetzt nicht zu monoton herunter, ist ihm irgendwie dieses Projekt in die Finger gekommen. Er hat also gleich als ein sehr systematisch arbeitender Mensch ein großes Projekt erarbeitet, mit dem er sich also über lange Jahre hinaus mit einem Porträtprojekt beschäftigen kann. Er hat dabei die exakte Fotografie als ganz eigenständige Aussage angesehen und hat die Bauern, das waren ja die einzigen Fotos, die er bis dahin hatte, als Ausgangspunkt benutzt. Und das sind jetzt ein paar Bilder, die in dieser Zeit entstanden sind. Hier sehen wir den Chef selber auf dem Weg zu den Bauern. Irgendwie hat er sich da auch selber gerne fotografiert. Es gibt also eine ganze Menge Fotos, die so entstanden sind. Er auf dem Fahrrad im Winter, er so hier mit seiner kleinen Ausrüstung im Winter. Und das war ja auch richtig harte Arbeit, die er da geleistet hat. Das ist ein Foto noch aus der früheren Zeit, 1911. Und hier eines der ersten, also als erstes mal eins von diesen Bauernporträts. Eine ganze Familie von mindestens 3 Generationen, würde ich mal sagen. Draußen fotografiert, bei vorhandenem Licht. Kein Studio, kein Gedöns, die Leute einfach rausgestellt. Sie mussten dann vielleicht ihre Stühle noch ein bisschen weiter tragen und sie haben sich auch nicht nehmen lassen, ihren Sonntagsstart anzulegen. Da unten steht nicht viel, außer dass es eine Bauernfamilie ist. Ich will Ihnen noch erstmal einen ersten Eindruck geben von dem, was er sich da vorgenommen hat. Und es ist ja schon hier ganz offensichtlich, dass er sich da schon, obwohl die Sachen teilweise auch später entstanden sind, ich habe sie jetzt weder chronologisch noch in der Ordnung drin, die er sich dafür vorgestellt hat. Aber es ist ganz deutlich, dass er sich da vorgenommen hat, die natürliche Umgebung eine starke Rolle spielen zu lassen, die ganze Person möglichst sprechen zu lassen, ungekünstelt. Er hat es also wirklich nicht darauf angelegt, dass die Leute sich im Sonntagsstaat zeigen, sondern hat sie so genommen, wie sie sind. Und das war für die damalige Zeit ein sehr großer Fortschritt. Und er hat zugelassen, dass sie sich selbst darstellen. Die Pose ist davor entweder eine völlig verkorkste Geschichte gewesen, so wie bei dem Soldaten vorhin, der sich dann versucht, als Kriegsheld darzustellen. Oder es ist eine Sache gewesen, die man versuchte, mit Schnappschüssen zu umgehen. Er hat die Pose selber zum Thema gemacht. Er hat die Leute also ganz bewusst sich inszenieren lassen. Das war erforderlich, weil er mit der großen Kamera gearbeitet hat, vom Format 13-18, und auch unter dem großen Tuch verschwinden musste. Das war also nicht so wie heute, dass man einfach auf den Knopf drückt und erledigt ist es. Und teilweise mussten die Leute, wenn die Lichtverhältnisse nicht so gut waren, auch schon ganz schön lange stillhalten. Also er hat versucht, wirklich die Charakter aus sich heraus sprechen zu lassen. Leider kann ich hier nur entweder auf die Gesichter und oder auf den Text scharf stellen, dann stelle ich doch lieber auf die Gesichter scharf. ...1927 hat er zum ersten Mal eine Ausstellung mit diesen Bildern, und zwar im Kölner Kunstverein. Da waren dann schon 100 Bilder ausgestellt, nein, 60 Bilder ausgestellt, eine ungefähr so große Auswahl wie die, die er 1929 in dem Buch Antlitz der Zeit veröffentlichen konnte. Kurt Wolf, der Verleger, ist auf ihn zugekommen, nachdem er diese Ausstellung gesehen hatte. Alfred Döblin immerhin hat einen Text dazu verfasst. Gedacht war dieser Band von 60 Aufnahmen, allerdings nur als Einführungsband zur Gesamtdarstellung seines Textes. Und es lag auch eine Aufforderung zu einer Subskription dabei. Und diese Subskription haben auch tatsächlich 2000 Leute unterschrieben. Allerdings ist, wie ich gleich noch darstellen werde, zu diesem vollständigen Mappenwerk nicht mehr gekommen. Ich habe aus dem Jahr 24 einen Entwurf seines großen Projektes fotokopiert und ich bitte Sie, die Sachen jetzt mal rumgehen zu lassen. Da ist auf Vorder- und Rückseite ein Entwurf dieses großen Porträtwerkes dargestellt. Handschriftliche Änderungen, die er später eingeführt hat, habe ich kursiv geschrieben und ich gebe Ihnen das einfach, damit Sie mal sehen, welche Vollständigkeit und welche umfassende Darstellung er damals angestrebt hat. Er wollte also tatsächlich einen Gesellschaftsentwurf durch Fotografie betreiben. Er hatte vor, diese Menschen des 20. Jahrhunderts, wie er dieses Projekt nannte, das ist auch seine Idee schon in den ersten Gesprächen mit Seibert gewesen, in 7 Gruppen mit insgesamt 45 Mappen, auf der Liste sind noch 40 drauf, später hat er das dann auch ausgebaut, es sind also 45 Mappen geworden, mit je circa 12 Aufnahmen, also es wären im Ende tatsächlich 540 Aufnahmen gewesen. Ein Werk, was dann in einzeln gedruckten Bögen eventuell hätte erscheinen können, dazu ist es allerdings nicht gekommen. Im Kunstverein in Köln hatte er ein kleines Textblatt hängen, worauf er kurz erläutert, wie er überhaupt auf diese großartige Idee gekommen ist. Ich zitiere: Man fragt mich oft, wie ich auf den Gedanken gekommen sei, dieses Werk zu schaffen. Sehen, beobachten, denken, hat er ganz dick geschrieben und groß. Sehen, beobachten, denken. Und die Frage ist beantwortet. Nichts schien mir geeigneter zu sein, als durch Fotografie in absoluter Naturtreue ein Zeitbild unserer Zeit zu geben. Nichts ist mir verhasster als überzuckerte Fotografie mit Mätzchen, Posen und Effekten. Man sieht also, schon damals hatte er sich um 180 Grad von seiner alten Fotografie abgewendet und sich zu einem ganz radikalen Avantgardisten einer ganz neuen Art Menschen darzustellen entwickelt. Und in einem dieser Vorträge, die ich vorhin schon angesprochen hatte, die er 1931 im WDR halten konnte, über die Fotografie, sagte er auch, Zitat, ebenso wenig wie es nötig ist, klares Wasser zu filtrieren, ebenso unnötig war es, die Fotografie in ein fremdes Gebiet, die Malerei, hinüberleiten zu wollen. Das Wesen der gesamten Fotografie ist dokumentarischer Art. Und das hatte er sich ja nun wirklich vorgenommen. Ich lasse jetzt einfach so neben meinem Text so die Bilder weiterlaufen. Ich habe den größten Teil meiner Bilder, die ich mitgebracht habe, sind aus diesem großen Werk. Allerdings gibt es bis heute nur eine unvollständige Ausgabe und daraus sind die reproduziert. Auch ein Zitat von August Sander: Ich will weder eine Kritik noch eine Beschreibung dieser Menschen geben, sondern nur mit meinen Bildern ein Stück Zeitgeschichte schaffen. Und man kann sich vielleicht denken, dass ein zusätzliches Argument war, damals dieses umfassende Werk zu schaffen, um die Identitätskrise zu bändigen, die damals vielleicht nicht nur ihn so zwischen Bürgertum und Avantgarde changierend betraf, sondern auch einen großen Teil der Deutschen damals betraf nach Beendigung des Ersten Weltkrieges. Auch fällt vielleicht auf, dass er so eine ganz eigenartige ein Changieren hat zwischen Naivität und Systematik. Also er hat gleich diesen ganz umfangreichen diesen ganz umfangreichen Entwurf, der ihn auf Jahren festlegen würde, hingeworfen. Andererseits hat er aber auch eine ganz naive Auffassung und einen ganz naiven Glauben an die Fotografie gehabt, den sicher heute auch keiner mehr in dieser Weise teilen würde. Aber ihm war halt wichtig, und das finde ich auch als das wichtigste Kriterium für seine Arbeit, dass er die Menschen sich selbst hervorbringen lassen wollte. Er hat ihnen also nichts aufgezwungen, er hat ihnen keine Schablonen aufgelegt, sondern hat sie sich selbst darstellen lassen. Ob das nun ein SA-Mann aus dem Dorf ist, die Scharfstellung funktioniert nicht, ob das nun ein SA-Mann aus dem Dorf ist, in dem er fotografiert hat, Angehöriger der HJ, Kuchhausen, Westerwald. 1941 hat er da ein Foto gemacht in dem Ort, in dem er dann später leben sollte. Aber dazu kommen wir noch. Also er hat sich diese Leute darstellen lassen, also auch zum Beispiel einen Angehörigen der Leibstandarte Adolf Hitler, den er 1943 fotografiert hat. Vielleicht können Sie aber auch hier schon einen ganz beträchtlichen Unterschied in der Darstellung wahrnehmen, der darauf hinweist, dass er zwar einerseits versucht hat, ganz sachlich zu bleiben, aber andererseits natürlich auch seine persönliche Einstellung zu den Porträtierten, die kann er natürlich nicht verheimlichen oder verhehlen, und das wollte er auch gar nicht. Er hat auch nie die Leute irgendwie diskriminiert. Er sagt ja auch selber, dass er sie nicht mal beschreiben wollte. Das ist ja schon erstaunlich, wenn jemand sagt, der Porträts macht, ich will sie nicht mal beschreiben und schon gar nicht kritisieren. Aber durch die Art der Distanz und aus anderen Kriterien lässt sich schon seine eigene Einstellung zu den Porträtierten ablesen. Sie haben jetzt schon auf dem Blatt selber gesehen, dass er eine Ordnung entworfen hat, die sich auf Beruf, Geschlecht, Wohn- und Arbeitsort bezog. Ich möchte jetzt noch kurz darüber sprechen, wie er fotografiert hat. Das sehen Sie aber, wenn Sie jetzt hier sich die Bilder angucken, auch schon selber. Er hat versucht, die ganze Figur abzubilden. Er hat sie in ihrer gewohnten Umgebung dargestellt. Er hat, wenn es Interieurs waren, die Möbel mit eingeschlossen, und zwar nur die Möbel, die in den Wohnungen der betreffenden Leute zu finden waren. Er hat ihre Arbeitsgeräte mit aufgenommen. Er hat natürliches Licht verwendet. Er hat die ganz persönliche Selbstdarstellungsweise der Dargestellten genutzt. Ich habe jetzt nach den Bauern ein bisschen die Kleinstädter auftauchen lassen, die also schon wieder dem Sander eher vertraute Art der Selbstdarstellung zur Schau stellen. Und sich damit also auch von ihrer bäuerlichen Umgebung, in der sie ja leben, dieses Foto ist in Herndorf entstanden, da kann man auch ganz andere Leute fotografieren, die sich also durch ihre Posen auch ganz selbstsicher von dem Bauern abheben. Ich wollte das gar nicht weitermachen, Entschuldigung. Man kann also doch durch die Distanz, die er zu den Leuten eingenommen hat, oder zu der Direktheit, wie sie sich dem Fotografen gegenüberstellen, auch den Umkehrschluss ziehen, in welcher Distanz Sander zu den Porträtierten gestanden hat. Und dadurch, dass er also wenige fotografische Konventionen eingehalten hat und immer wieder Bilder gemacht hat, die eigentlich ein bisschen aus dem Rahmen fallen, ist man ein bisschen darüber verunsichert, ob er das nun intuitiv gemacht hat, ob er das absichtlich gemacht hat. Auf jeden Fall können wir heute von dieser Wirkung profitieren. Ich zitiere hier einen Kollegen, der über Sander geschrieben hat: Die Kleidung, die Art, sich zu stellen, zugleich eine Art, sich vorzustellen, die Accessoires, jene Details, über die der Blick zuerst achtlos hinweggeht, bis die Anspruchslosigkeit der Gesamtaufnahme auf sie zurücklenkt, sie formen den Zusammenhang, der den Porträtierten sozialtypische Züge verleiht. Es ist ja schließlich so, dass Sander keine Porträts von einzelnen Menschen machen wollte. Er hat ja auch nicht ihren Namen drunter geschrieben, sondern er hat sie als Typen darstellen wollen. Und Sie haben das ja auch schon gesehen hier an den Titeln, wie sie im Buch Menschen des 20. Jahrhunderts abgedruckt sind. Da steht dann drunter zum Beispiel Kleinstadt-Ehepaar. Er hat sich also Leute gesucht, von denen er meinte, dass sie nicht nur dieses Kleinstadt-Ehepaar darstellen, sondern durch ihre Selbstdarstellung über dieses individuelle Paar in dem Fall hinweg hinausweisen auf einen Typus. Und das ist auch ein Fehler, der in dieser Ausgabe sicher gemacht wurde. Er hat also nicht vorgehabt, dass die Namen der Leute unter den Bildern auftauchen. Er hätte sicher nur Boxer drunter geschrieben. Den Namen hat man später rekonstruiert. Ich versuche wieder das scharf zu stellen. Es wird langsam, ne? So manche Fotos haben Sie sicher auch schon mal irgendwo gesehen. Viele sind ja regelrechte Ikonen geworden. Ein anderes Zitat von einem anderen Fotokritiker. Je höher Sanders Modell auf der gesellschaftlichen Stufenleiter stehen, Modelle auf der gesellschaftlichen Stufenleiter stehen, desto kühler, neutraler, distanzierter ist das Verhältnis des Fotografen zu ihnen. Das kann bis zur versteckten Ironisierung gehen, wie im Bildnis des Großindustriellen, das sicher gleich kommen wird, den Sander auf seinem kostbaren antiken Sitzmöbel auf einem kleinbürgerlichen Kissen in wenig repräsentativer Haltung zeigt. Kommt gleich. Nachdem ich am Anfang ein paar Bauern gezeigt habe und dann Kleinstädter, sind nun ein paar Arbeitertypen gekommen. Jetzt gibt es schon Angestellte wie diesen Gerichtsvollzieher oder Selbstständige oder die Maklerin. Den Juniorchef. Also das haben Sie sicher mitbekommen, dass da schon Unterschiede sind in der Nähe des Fotografen zu den Porträtierten. Er diskriminiert sie in keiner Weise. Das tut er weder mit den kleinen Leuten noch mit den Bessergestellten. Aber ganz automatisch ergibt sich für ihn, den Fotografen, schon... Ja, er ordnet sich wohl auch selber den über oder unter und dadurch ergibt sich eine ganz spezifische Sicht. Das ist der Großindustrielle, von dem gerade die Rede war. Je tiefer, ich zitiere weiter, je tiefer von unten dagegen die Modelle kommen, desto intensiveres, engagiertes Interesse widmet ihnen Sander bis zur denkmalhaften Monumentalisierung und direkte Apotheose, wie in den Aufnahmen der Handlanger, Arbeiter und kleinen Handwerker. Ein Zitat von Richard Hiepe. Hier könnte man schon meinen, dass er da eine gewisse Ironie im Blick hatte, als er den da so auf dieses wunderbare Kissen setzte. Oder ihn so fotografierte, wie er sich selber drauf setzte. Auf jeden Fall ist ganz spürbar eine große Distanz da. Eine Unnahbarkeit. Ganz anders sieht das dann bei den kleinen Arbeitern aus, von denen gerade die Rede war. Da bezieht er, was natürlich bei den Großindustriellen auch ziemlich schwierig ist, die Arbeitsgeräte mit ein, die ganze Umgebung, in denen ihre noch relativ unentfremdete Arbeit vonstatten wird. Und da kommt auch dieses Berufsethos, was da vielleicht noch eine Rolle gespielt hat, zur Geltung. Ein Stolz auf die Arbeit, die diese Leute verrichten, die auch ihre ganz eigene Tätigkeit ist. Bezeichnenderweise hat es auch Sander nie zum Beispiel in die Fortwerke geführt, wo er auch schon zu dieser Zeit ein Fließband hätte fotografieren müssen. Aber es ist anzunehmen, dass das in sein Weltbild, in das er halt am liebsten diese Handwerkertypen aufnahm, neben den Künstlern, die gleich noch kommen, und den anderen Intellektuellen, dass da diese entfremdete Arbeit keinen Platz einnahm. Gegen diese Geschichten hat er sich, glaube ich, zeitlebens immun gemacht. Also Arbeiterfotos in diesem Sinne tauchen bei ihm ganz selten auf. Es sind zwar Leute aus den verschiedensten Schichten, wie Sie noch sehen werden, aber nie in diesem Zusammenhang von Fabrik und Egalisierung. Kohlenträger, Berlin. Ganz selten ist Sander mal aus seiner Region zwischen Köln, dem Westerwald, Koblenz, ungefähr dieses Dreieck herausgekommen. Er hat, glaube ich, nur mal eine Reise nach Berlin unternommen und eine Reise nach Hamburg. Der Handlanger. Irgendwo habe ich gefunden, dass der Handlanger, dieser junge Mann, auf die Frage, warum er diese Arbeit tue, angeblich gesagt hat, es muss immer jemanden geben, der Steine trägt. Woraus auch so einerseits so eine, vielleicht noch ein Selbstbewusstsein, auch auf diese ganz einfache Arbeit schließt, das auch so ein Selbstbewusstsein schließen lässt, aber andererseits auch über, um auf ein Bewusstsein dieser Position, dieser untergeordneten Position. Man kann ja auch in dieses Gesicht durchaus sowas wie Aufmüpfigkeit hereininterpretieren. Und vielleicht nimmt er im nächsten Moment, vielleicht ein paar Jahre später, auch einen von diesen Steinen in die Hand. Bitte? Überhaupt kann man sagen, dass Sanders Stärke auf jeden Fall den Menschen am Rand der Gesellschaft gegolten hat, den Bauern also, den Arbeitern auch, den Alten und Zirkusleuten, Bettlern und so weiter. Da kommen im Laufe des Vortrages noch ein paar Bilder. Ein Hausierer, wie ich finde, ein ganz besonders menschliches Bild. Arbeitsloser Köln 1928. Ganz selten hat er solche architektonischen, tieferen Umfelder mit ins Bild gebracht, aber gerade in diesem Bild finde ich das unwahrscheinlich gelungen, wie dieser Mensch mit seiner Tätigkeit, vielleicht bettelt er gerade, das weiß ich nicht, aber wie er ihn, es könnte sein, dass er bettelt. Ne? Jedenfalls die Straßenecke lässt darauf schließen. Und es macht diese Verlassenheit dieser Situation natürlich sehr deutlich. Großartiges Foto. Auch wenn er hier natürlich diese Striktheit seiner Porträtserie ziemlich geöffnet hat. Aber ich glaube, das ist das Bild, wo er am weitesten geht, diese Striktheit zu durchbrechen. Und ich finde das ganz charakteristisch, dass er das gerade bei einem Menschen ganz am unteren Ende der sozialen Leiter getan hat. Was Ihnen vielleicht auch einfallen könnte, ist, dass er diese Berufe, die da gerade gezeigt worden sind, er hat ja auch Bäcker fotografiert und neben dem Maurer auch noch viele andere Vertreter von Handwerk, dass er diese ganzen Handwerke in dem Moment, in der Zeit fotografiert, Sie sehen so 20er Jahre, in dem also das Fließband aufkommt und in dem also diese Entwicklung beginnt, die ja heute fast völlig bis zum Ende schon fast gelangt ist, dass die Arbeit so als solche unsichtbar wird, dass die Gehäuse der Arbeit sich zunehmend anähneln, angleichen, dass die Maschinen immer ähnlicher werden und man kaum noch unterscheiden kann, ob man ein Lackiergerät oder eine Schreinersäge vor sich hat. Und diesen Zeitpunkt hat er also festgehalten. Aus Berufen sind ja später auch mehr Beschäftigungen geworden. Auch die Trennung zwischen Freizeit und Arbeit, die dann nur noch eine Beschäftigung ist. Er hätte also wohl kaum einen späteren Zeitpunkt für diese Arbeit wählen können. Und insofern kann man sagen, dass vielleicht auch schon in dieser Zeit diese Menschen des 20. Jahrhunderts dieses Projekt weniger ein Spiegel einer noch vorhandenen Ordnung waren, als vielleicht das Bedürfnis danach, eine Ordnung, die es vielleicht kurz davor noch gegeben hat, aufrechtzuerhalten. Das sehen Sie ja an dieser Subjektivität dieser Bilder. Dabei ist er auch ganz hemmungslos, die Proportionalität in den Berufsgruppen zu durchbrechen. Manche Berufsgruppen oder manche Bevölkerungsgruppen sind in der Überproportionalität vertreten, zum Beispiel die Bürger, die 40% der gesamten Bilder einnehmen, oder vor allen Dingen auch die Künstler, von denen es in Deutschland vielleicht 20%. Unterproportional ist auch, ich habe das schon angedeutet, auch, dass sind die Arbeiter beteiligt. Von 15 Millionen, die es damals schon gab, die hat er auf 2 von insgesamt 45 Mappen zusammengepackt. Auch die Angestellten sind sehr unterrepräsentiert. Die haben bei einer Bevölkerungsgruppe von 3,5 Millionen gar keine Mappe. Auch die berufstätigen Frauen sind unterrepräsentiert. Damals gab es sage und schreibe schon 11 Millionen. Die sind alle zusammengefasst in einer einzigen Mappe. Daran allerdings hat er Fotos gemacht, die kommen ein bisschen später, glaube ich, sicher noch, die für damalige Zeit sehr fortschrittlich waren und die Frau als ganz gleichberechtigte Mit- oder eigenständige Arbeiterin auffassen. Hier kommen ein paar Vertreter dieser künstlerischen, selbstständigen Berufe, der Architekt Richard Riemerschmidt Köln 1927. Der Architekt Hans Pölzig, Berlin 1928. Das ist der schon oft erwähnte Maler Franz Wilhelm Seiwert, aufgenommen in Köln 1928. Also ich glaube schon, dass man das sagen kann, dass er da eine ganz moderne und ganz nüchterne Auffassung von den Menschen hatte und ihm gar keine Stellung oder auch nur einen Gesichtsausdruck aufgenötigt hat. Er hat ihm ganz viel Platz gegeben, sich selbst darzustellen. Auch der Maler Heinrich Hörle war ein Mitglied dieser Clique. Damals gab es eine Gruppe Neues Rheinland, nannten die sich. Die gaben auch eine Zeitschrift heraus, die Zeitschrift A bis Z, eine sehr avantgardistische Kunstzeitschrift. Und das ist der Kreis, in dem sich diese Maler bewegten und in dem dieser August Sander dann vielleicht auch ein etwas merkwürdiger Neuzugang war. Schließlich kam er aus einem ganz anderen Umfeld. Und so ein Porträt wie dieses ganz nüchterne Bild von Hörle, was ich ganz ungemein dramatisch in seiner Schlichtheit geradezu finde, wie ein Renaissance-Bildnis fast, hat dann auch sehr bald die Bilder von Rembrandt über seinem Sofa, über August Sanders Sofa ersetzt. Er hat später auch eine Serie über seine Wohnung, seine 11-Zimmer-Wohnung in Köln-Lindenthal gemacht und dann kann man das ganz gut rekonstruieren. Müssten bald die Damen kommen, da haben wir schon eine. Stenotropistin in einer Sparkasse, Köln 1928. Also so nüchterne Fotos von Frauen schon gar nicht, zum gab es schon besonders in so berufstätiger Umgebung, waren damals also auch schon sehr besonders, sehr ungewöhnlich. Und selbst diese nur eine einzige Mappe auf 11 Millionen berufstätiger Frauen stellt da schon etwas ziemlich Fortschrittliches dar. Er zeigt auch die Arbeitermutter mit Kind. Ich finde das schon erstaunlich, wie er diesen ganz einfachen Plan gefasst hat, der ihm aber ermöglicht, allen Menschen, egal zu welcher Bevölkerungsgruppe gehören oder zu welcher Schicht, ihren eigenen Raum einzunehmen, mit all dem, was dazugehört. Finde ich auch an diesem Bild ganz deutlich. Putzfrau Köln 1928, muss man sagen. Ich greife da mal kurz voraus, weil ich etwas zitieren möchte. 1959 ist eines der schönsten Du-Hefte, diese Schweizer Kunst- und Kulturzeitschrift, erschienen, die es hier gegeben hat. Ein Sonderheft über den Fotografen August Sander. Und darin schreibt Manuel Gasser, der Chefredakteur. Das bringt mich zur Verzweiflung, aber ich versuche mein Bestes. Es geht nicht. Es ist nicht zu machen. Es ist echt nicht zu machen. Herr Fischer, es tut mir leid, aber es tut es nicht. Es tut es nicht. Sollen Sie das mal übernehmen mit dem Scharfstellen? Das wäre eine Erleichterung. Danke. Ja, bitte. Danke. Ich zitiere also Manuel Gasser aus dem Du von 59, der ihn einen naiven Meisterfotografen nennt, weil er mit Konsequenz ein Ziel verfolgt, das nur in seiner Einbildung existiert und dabei zu Ergebnissen gelangt, die er nicht beabsichtigte und die ab- und einzuschätzen er auch gar nicht fähig ist. So glaubt er einfach, die Natur abzumalen, die Wirklichkeit regelrecht und getreulich wiederzugeben, darauf besteht er ja auch immer, während er sich mit dieser Wirklichkeit die kühnsten Freiheiten herausnimmt. Ich erinnere nur an diesen Großindustriellen, indem er sie zurechtbiegt, deformiert, stilisiert. Sander gelingt es, das Gemeinsame einer Klasse, eines Standes, mit dem Besonderen eines Individuums zu verschmelzen. Und da ist wirklich der Kern dieses Projektes getroffen, das Gemeinsame einer Klasse, eines Standes, mit dem Besonderen eines Individuums zu verschmelzen. Sogar Walter Benjamin schreibt schon über ihn in seiner berühmten kleinen Geschichte der Fotografie von 1931, wo er einen Satz von Goethe zur Beschreibung der Sanderschen Arbeitsweise, die ihn wohl sehr beeindruckt haben muss, zitiert. Und zitiert also wiederum Goethe, der gesagt hat, es gibt eine zarte Empirie, die sich mit dem Gegenstand innigst identisch macht und dadurch zur eigentlichen Theorie wird. Auch das, finde ich, trifft die Arbeitsweise von Sander ganz vorzüglich. Ganz wichtig ist auch, dass dieses Projekt den ganz tätigen Betrachter erfordert. Und ich habe schon darauf hingewiesen, dass nur das unvollständige Werk zur Verfügung steht in einer Ausgabe von Schirmer Mosel von vor 10 Jahren. Das ist zwar schon ein ziemlich umfangreiches Werk mit, ich glaube, über 300 Bildern oder 350, aber das ganze Projekt ist, wie gesagt, noch um einiges größer. Und ich kann Ihnen nur ans Herz legen, sich dieses Werk vielleicht mal auszuleihen oder vielleicht sogar zuzulegen. Es gibt auch eine etwas preiswertere Ausgabe für 78 Mark. Davon ist es ein ziemlicher Schinken mit einem sehr umfangreichen Text, sehr informativen, den umfangreichsten Text, soweit ich weiß, über Sander überhaupt. Aber es ist nicht das vollständige Werk und es ist auch nicht die Originalordnung, die es auch nie gibt. Also Sander hat nie eine Liste geführt, in welcher Reihenfolge die Bilder in dem Werk aufführen sollten. Er hat nur diese Mappen zusammengestellt. Aber die sind teilweise halt auch nicht mehr vollständig überliefert. Und das Interessanteste ist halt, in diesem Werk hin und her zu blättern. Und man kann also wirklich sehr tiefe Einblicke in die Gesellschaft gewinnen. 1931 hatte er also diese Vorträge gehalten, von denen ich schon gesprochen habe, von denen ich schon zitiert habe, unter dem Titel Wesen und Werden der Fotografie im WDR. Und da schreibt er auch nochmal, sagt er auch nochmal selber, in einem Vortrag, der bezeichnenderweise hieß, aus der Werkstatt des Alchemisten bis zur exakten Fotografie. Das war ein Vortragstitel. In einem anderen, den er unter die Überschrift gesetzt hat, die Fotografie als Weltsprache, da zitiere ich ihn nochmal, keine andere Sprache ist so allgemein verständlich wie die Fotografie, vorausgesetzt, dass wir den chemisch-optisch-physikalischen Weg zum Wahrheitsbeweis genau einhalten und die Physiognomik beherrschen. Allerdings muss man sich im Klaren sein, ob man der Kultur oder der Konjunktur dienen will. Durch Sehen, Beobachten und Denken, das hat er ja auch schon vor 4 Jahren genauso herausgehoben, durch Sehen, Beobachten und Denken und mit Hilfe des fotografischen Apparates unter Hinzufügung einer Jahreszahl können wir Weltgeschichte bannen und durch die Ausdrucksmöglichkeit der Fotografie als Weltsprache die gesamte Menschheit beeinflussen. Sie sehen also, August Sander ein wirklicher Gläubiger der Fotografie. Auch hier wurde wieder ganz deutlich diese Mischung aus Sendungsbewusstsein und Naivität. Diese Naivität hat aber auch vielleicht ermöglicht, dass er so ganz unbefangen an alle Bevölkerungsgruppen herantreten konnte. Natürlich mit seinen verschiedenen Schwerpunkten. Zigeuner, Köln, 27-28. Blinde Kinder, Düren, 30-31. Gebrechlicher Alter, Westerwald, 1930. Zirkusleute. Da sind ganz wunderbare Bilder entstanden im Zirkus. Ganz lebendige Bilder, die ähnlich lebendig wirken wie Bilder, die er im Kölner Karneval gemacht hat. Bei den Künstlerbällen, beim Lumpenball. Hier zum Beispiel den vorhin ganz anders fotografierten Heinrich Hörle, den man wohl kaum wiedererkennen würde, wenn man es nicht wüsste. Auch diese Bilder hat er teilweise in dieses Mappenwerk Menschen des 20. Jahrhunderts aufgenommen. Auf diesem Bild sieht man die Frau Walter Arns. Die Frau ist, also diese Bildunterschrift in diesem Katalog ist etwas merkwürdig. Die Frau ist Walter Arns. Dann kommt Jankl Adler, der schon erwähnte Künstler. Und ganz rechts Anton Räderscheid, auch ein ziemlich bekannter Maler. Wieder auf dem Kölner Lumpenball. Einige der wenigen Gelegenheiten, wo man Erotik in seinen Bildern entdecken kann. Und auch seine Selbstdarstellung hat sich natürlich fundamental gewandelt. Das ist eine kleine Anzeige aus dieser schon erwähnten Zeitschrift A bis Z, wo er da in Nachbarschaft vom Treffpunkt der progressiven Künstler und der Dame, die den einfachen modernen Typenraum auftaucht. Fotograf August Sander, die exakte Fotografie. Schlichter könnte es kaum sein. Das Bauhaus lässt grüßen, der Werkbund, die neue Sachlichkeit. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich muss das jetzt ein bisschen kurz fassen. Ein paar Worte zu Erich Sander und zu der Zeit während der Nazi-Herrschaft, Diktatur. Erich Sander, sein erstgeborener Sohn, studierte in Berlin Philosophie und war Mitglied der Kölner KPD. Ich habe hier ein Porträt von ihm. Werkstudent sollte das wohl auch nur heißen, dass Erich Sander ist dazugefügt worden. Natürlich gab es mit August Sander, der als ziemlicher Patriarch bekannt geworden ist, auch für seine ganzen Mitarbeiter, auch für seine Kinder. Und mit dem gab es sicher sehr heftige Auseinandersetzungen über die Arbeit seines Sohnes in der KPD, der war da ziemlich aktiv. Schließlich hat ihm doch August Sander, als Erich auf der Flucht war und Aufnahme gesucht hat, die Aufnahme nicht verweigert und durch einen unglücklichen Umstand, als Druckmaschinen der KPD längst konfisziert waren, hat sich August Sander bereit erklärt, ein Flugblatt, was sein Sohn verfasst hat, fotografisch zu vervielfältigen. Und da er keine Trockenmaschine hat, sagt die Anekdote, da er keine Trockenmaschine hatte, hat er die auf dem Dachboden aufgehängt und vielleicht ist ein Blatt davon in den Hof geflattert, als ein Windstoß durch den Speicher ging. Jedenfalls ist Erich Sander sofort denunziert worden und kurz darauf verhaftet worden. Das hat auch Konsequenzen auf die ganze Familie Sander gehabt. Erich Sander ist zu 10 Jahren Haft und Ehrverlust verurteilt worden, musste auch noch die ganzen Prozesskosten selbst bezahlen. Und wie gesagt, das hatte natürlich auch Konsequenzen für die Familie. August Sander wurde auch ziemlich häufig vorgeladen und wurde verhört. Ende 36, 2 Jahre nach dieser Verhaftung, ist, und das ist der einzige direkte Bezug dieses Vortrags zu Siegburg, leider Gottes, ist Erich Sander ins Gefängnis Siegburg überführt worden und hat dann noch das Glück gehabt, dass er auf Fürsprache zum Fotografen da befördert wurde und durfte dann die Häftlingsfotos machen und andere Sachen. Hat in dieser Zeit auch eine Arbeit gemacht, die auch in die Mappen seines Vaters aufgenommen wurde. Er hat politische Gefangene, die in Siegburg inhaftiert waren, zu der Zeit fotografiert, die dann sein Vater in die Mappe aufgenommen hat. 1944 ist er gestorben. Vermutlich hatte er einen Blinddarmdurchbruch und ist als Simulant bezeichnet worden. Man hat ihm also jegliche Hilfe und jegliche Behandlung verweigert und hat dann auf seinen Todesschein noch Todesursache unbekannt geschrieben. Und das war das Leben von Erich Sander. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das einer der Gründe war, die mich in dem ganzen Archiv, was ich ziemlich durchforstet hatte, nach Fotos, auch nach Siegburg, nur ein einziges, aber ziemlich schlechtes Foto haben finden lassen. Ich kann mir vorstellen, dass er um den Ort ein bisschen einen Bogen geschlagen hat. 1934, man weiß nicht, ob das im Zusammenhang stand mit der Geschichte um Erich, vermutlich aber nicht, ist das Buch, von dem ich vorhin gesprochen habe, Antlitz der Zeit, aus dem Verkehr gezogen worden. Sogar die Restauflage ist vernichtet worden und die Klischees. Und man kann annehmen, allerdings gibt es darüber keine Papiere. Es ist nie dem Verlag oder dem Autor der Fotos mitgeteilt worden, aus welchem Grund das passiert. Man könnte natürlich vermuten, dass diese physiognomischen Differenzierungen für seine Arbeit natürlich bekannt ist, gegenüber diesen Klischees, die die Nazis verteidigt haben, gegen diese arische Maske, natürlich einiges Aufsehen und Widerwillen erregt haben. Ich habe ein anderes Zitat dazu gefunden, was das ganz gut charakterisiert, von Wolfgang Kemp. Das Detail, Zitat, ließ sich beliebig generalisieren, zum Bauern oder zum Arbeiter schlechthin. Das Detail, damit meint er irgendwelche Fotos von Erich Retzlaff oder von Erna Lentweit-Dirksen, die damals durchaus erfolgreich noch weiterarbeiteten, wo dann nur irgendwie dramatische Gesichtsausschnitte fotografiert wurden. weiter im Zitat, zum Deutschen ließ es sich generalisieren, die Fotografie wurde das Hilfsmittel der Rassenkunde. Sanders Verfahren dagegen, den Menschen als Ganzen und in der Einheit der Lebensumstände zu belassen, musste als wirksamer Widerstand empfunden werden. Das hat ihn sehr mitgenommen, weil das war schließlich sein Lebenswerk und sein Lebensfaden oder sein Leitfaden ist damit zerrissen worden mit dieser Attacke auf dieses ihm so wichtige Lebenswerk. Und er hat sich dann ziemlich oft in Siebengebirge oder in den Westerwald davon gemacht und hat sich tagelang in Köln nicht mehr blicken lassen und hat die Tatsache genutzt, dass statt solcher Porträts, wie er sie bis dahin gemacht hat, auf einmal eine sehr viel größere Nachfrage nach vor allen Dingen deutschen Landschaften vorhanden war. Es wurden viele Bücher publiziert und es gab auch eine umfangreiche Reihe von 6 Heften unter dem Titel Deutsche Lande, Deutsche Menschen. Bezeichnenderweise wurden die nach 2 Ausgaben auch umbenannt und hießen dann nicht mehr Deutsche Lande, Deutsche Menschen, sondern Deutsches Land, Deutsches Volk. Auch da taucht diese Generalisierungstendenz auf. Dafür hat er 6 Bände, wie gesagt, fotografiert, kleine Heftchen mit so 40 bis 50 Fotos jeweils. Bergisches Land, die Eifel am Niederrhein, die Mosel, das Siebengebirge, die Saar. 4 davon waren sogar mit seinem eigenen Text versehen. Und er hat sich wohl auch mit dem Gedanken getragen, ein Mappenwerk mit dem Thema Mensch und Landschaft zu verfassen. Später gab es ein Buch in den 70er Jahren über Rheinlandschaften, das ist allerdings nicht auf seinem Mist gewachsen, das ist später aus seinem Archiv zusammengetragen worden. 1944, ich mache hier mal ein bisschen weiter, Blumenfrauen in der Kölner Zeppelinstraße, 1932. 1944 ist sein Atelier zerstört worden bei einem Bombenangriff auf Köln und nachdem der Krieg zu Ende war und der Umzug schon zum größten Teil vollzogen war, aber im Keller noch viele Negative übrig geblieben waren, ist auf eine Plünderung hin der Keller des Hauses in der Dürener Straße ausgebrannt und ca. 30.000 Negative sind dabei vernichtet worden. Trotzdem hatte er noch genug Probleme damit, ca. 100.000 Negative und den Inhalt einer 11-Zimmer-Wohnung aus Köln nach Kuhhausen ins Windecker Ländchen zu bewerkstelligen. Kuhhausen ist ein kleiner Ort zwischen Altdorf und Altenkirchen. Da hat er eine Etage in einem kleinen, relativ kleinen Fachwerkhäuschen und musste sich also ziemlich bescheiden. Sie sehen hier Fotos aus Köln, die er vor dem Krieg bis 1939 gemacht hat. Auch da scheint es richtig eine Ahnung gewesen zu sein oder jedenfalls ein sehr guter Riecher für das, was vielleicht irgendwann wichtig werden könnte. Er hat sich nämlich hauptsächlich mit dem alten Köln unter dem Titel Köln, wie es war, Bilder der Stadt vor ihrer Zerstörung 1920 bis 1939 beschäftigt. Und tatsächlich war es ja kurz darauf schon nicht mehr möglich, diese Fotos zu machen. Jesuitenkirche, Hessen, Turm und Dom. Vorhin war die Salomongasse zu sehen, die es, glaube ich, heute gar nicht mehr gibt. Er hat also ausweichhalber, ihm war das nie verboten worden, seine Porträts zu machen, aber ihm war das nicht mehr möglich, unter diesem Zwang, unter diesem Druck, der auf ihn lastete, diese Porträts weiterzumachen und hat dann Architektur und, wie Sie gleich sehen werden, Landschaften gemacht. 1950 hat er eine große Ausstellung der Fotokina gehabt. 1951 ist er in die Deutsche Gesellschaft der Fotografie aufgenommen worden, deren Ehrenmitglied er 1958 wurde. 1953 sind diese Mappen, 16 Mappen mit ca. 140 Fotos über Köln, von der Stadt Köln, vom Stadtmuseum angekauft worden für 25.000 Mark. Und das hat ihm ermöglicht, seine Dunkelkammer und alles wieder auf Vordermann zu bringen. Er hat dann die Zeit hauptsächlich genutzt, da hinten sehen Sie das Siebengebirge über den Rhein hinweg, hat sich dann damit beschäftigt, sein ganzes Archiv neu zu ordnen, hat viele Projekte geplant und Veröffentlichungen zur Botanik, zur Architektur, zu den Werkzeugen des Menschen, womit er also Handwerkszeug, aber auch die Hände, den Mund und so weiter meinte, hatte ein Projekt zu den progressiven Künstlern, die er gekannt hatte. Aus all diesen Sachen ist nichts mehr geworden. Es blieb bei diesem einen Buch Antlitz der Zeit und diesen 6 Büchern zur Landschaft. Das Siebengebirge rückt immer näher und ich komme jetzt also zu den Landschaftsbildern, mit denen er sich dann in der Folge beschäftigt hat. Wir sind auch in ein paar Minuten fertig. Das hat ja schon viel zu lange gedauert. Entschuldigen Sie. 1944 sind Arbeiten von ihm in Edward Steichens Ausstellung Family of Man aufgenommen worden, die durch die ganze Welt gereist ist. Edward Steichen war damals der Kurator für Fotografie am Museum of Modern Art und hat auch dafür gesorgt, dass das Museum of Modern Art Bilder ankauft. Ich lasse dabei die Bilder laufen. Sie sehen hier Bilder vom Siegtal, Blankenberg. Nochmal Blankenberg von hinten gesehen, vom Berg. Bilder sind ein bisschen zu dunkel geworden. 1954 ist auch seine Frau gestorben, die sicher sehr viel beigetragen hat, dass er so ein monomanisches Werk überhaupt erstellen konnte. Ein Bild von Eitorf. 1959 erscheint das Du-Heft, was ich schon erwähnt habe. 1962 eine Wiederauflage seiner Porträts unter dem Titel Deutschen Spiegel. Das haben allerdings Leute vom Verlag zusammengestellt und es ist auch eine ziemlich misslungene Kombinierung dieser Fotos. Am 20. April 1964 ist er in Köln gestorben. Das Siegtal. Er hat dann halt also sehr viel fotografiert in der Gegend, in der er gewohnt hat. Von Tuchhausen war es ja dahin nicht mehr weit. Das ist die Kirche von Leuscheid. Also er hat sich auch als Architekturfotograf intensiv betätigt. Und er hat ja jede Menge Projekte gemacht, aber daraus ist alles nichts mehr geworden. Sie müssen bedenken, dass er zu der Zeit ja auch schon im fortgeschrittenen Alter war. 76 geboren. Naja, wenn er dann in den 40er, 50er Jahren gearbeitet hat, war er auch schon ganz schön bejahrt. Oberkassel, Kapelle. Das ist, glaube ich, die Rabenleihe. Habe ich recht? Jetzt kommen ein paar Bilder, die später in diesem Buch Rheinlandschaften veröffentlicht worden sind. Das können Sie auch ziemlich preiswert erwerben. Das sind wunderschöne Fotos vom Rhein. Auch die wunderschönsten Aufnahmen, die ich überhaupt kenne, vom Siebengebirge drin, von denen ich Ihnen noch ein paar zeigen möchte. Die sehen natürlich im Druck sehr viel besser aus als hier in diesen schlechten Repros. Heisterbach, wo sich ja auch bis heute so gut wie nichts geändert hat. Ganz kurz möchte ich noch auf die gegenwärtige Rezeption eingehen. Der alte Sander hat irgendwann mal gesagt, eines Tages wird die Welt meine Arbeit verstehen und alle werden davon leben. Das hat sich tatsächlich vor allen Dingen für seinen Enkel Gerd Sander bewahrheitet. Der hat erst eine Galerie eröffnet in Washington, wohin er ausgewandert ist vor 15, 20 Jahren, hat viele der Bilder verkauft, auch aus den Mappen heraus. Später, nämlich 1993 erst, ist der Nachlass an die Kölner Stiftung Citytreff verkauft worden, für mehrere Millionen Mark, wie man munkelt. Umfasst 11.000 Glasnegative, 4.000 Originalabzüge und 2.500 Briefe, dazu viele Möbel, Kameras und Bücher. Und das gehört jetzt dieser Stiftung Citytreff, das ist ein Ableger von der Sparkasse in Köln, die sich ja auf kulturellem Gebiet einige Stiftungen und so weiter leisten. Wunderbare Aufnahmen vom Siebengebirge. Und er hat also, Gerd Sander hat auch davon profitiert, dass gerade in Amerika die Akzeptanz von Sanders Arbeiten sehr groß geworden ist. Man schätzt ihn heute ein als einen der wichtigsten Vertreter der neuen Sachlichkeit, rückt in die geistige Nähe zum Bauhaus. Und das hat natürlich auch sich sehr auf die Preise ausgewirkt, seine Arbeiten, vor allen Dingen auf die seiner Porträtarbeiten. Diese Landschaftssachen haben natürlich da nicht so diese Anerkennung. Wenn vor 20 Jahren auch in einer Kölner Galerieausstellung Originalabzüge, die er gefertigt hat, von ganz berühmten seiner Fotos, dem Koch oder diesem Handlanger, den Sie vorhin gesehen haben, für wenige hundert Mark noch nicht verkäuflich waren, also Anfang der 70er Jahre, dann kann man diese Sachen selbst heute, wenn sie überhaupt mal auftauchen, muss man dann viele Dutzendtausend Dollar für bezahlen. Nur ein Beispiel auf der letzten Auktion von Sotheby's in New York, das war im Herbst, im November, da ist ein Bild Bauer auf dem Weg zum Begräbnis von 1925, was geschätzt war auf 4.000 Dollar für 31.900 Dollar versteigert worden. Hier sehen wir den alten Sander vor dem Panorama des Siebengebirges. Das ist auch der Fleck, wo er vermutlich seine Nische hatte, wo er sich also teilweise tagelang aufgehalten hat mit dem Schlafsack, hat er sich sein Essen gekocht und da hat er sich sozusagen aus dieser politischen Zwangslage herausbefreit und hat sich also ins Siebengebirge die heile Welt geflüchtet. Und diese wunderbaren Naturaufnahmen, die ich jetzt leider etwas schneller abspulen muss, gemacht. Diese August-Sander-Stiftung, die jetzt also in die Stiftung Citytreff aufgegangen ist, hat das Ziel, diese ganzen Arbeiten, die teilweise noch ungesichtet und vor allem ungeordnet sind, auch in Ausstellungen zu zeigen und endlich dafür zu sorgen, dass es werketreue Publikationen gibt, vor allen Dingen von den Porträts, aber auch von vielen anderen Arbeiten. Eventuell wird diese Stiftung auch mal in ein eigenes Gebäude umziehen, das wird die Zeit zeigen. Zum Schluss noch drei Bilder vom sehr fast gleichen Standpunkt an der Wolkenburg, seinem liebsten Fleck. Einmal im Frühling, also wirklich ganz dramatische, wunderbare Landschaftsfotografien, schwarz-weiß. Einmal im Herbst, mit den Herbstnebeln, man erkennt es kaum wieder. Und einmal im Winter. Rheinlandschaften heißt das Buch, bei jedem Buchhändler zu erwerben. Noch ein kurzer Blick auf eines der Projekte, was nie verwirklicht und nie zu Ende geführt worden ist. Die Werkzeuge des Menschen. Er hat dann also ganz zukunftsweisende Collagen gemacht aus den verschiedenen Elementen, auch aus Werkzeugen. Davon gibt es aber nur ganz wenige Beispiele und die Zukunft wird zeigen, dass das in Ausstellungen, an denen gearbeitet wird, auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ich bedanke mich, wenn Sie noch Fragen haben. Machen Sie es schnell. Es ist schon 8:10 und das Konzert beginnt in 10 Minuten. Es tut mir leid. Ja. Damals gab es ein sehr aufwendiges Verfahren, das mit drei verschiedenen Filmen gemacht wurde. Und das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu beschreiben. Ich weiß das selber nicht so genau, wie es funktioniert hat. Vor allen Dingen gab es aber damals schon die Autochromplatten, indem man sozusagen durch einen Trick dafür gesorgt hat, dass Farbe auftaucht. Autochromplatten, in denen sozusagen Pigmente in den verschiedensten Farben vorhanden waren. Und es gibt da wunderbare Fotos, ich habe noch keins von Sander selber gesehen, aber es gibt wunderbare Fotos von Jacques-Henri Lartigue zum Beispiel, können Sie sehen aus den 20er Jahren oder aus den 10er Jahren, Jahrhundertwende, da war das gerade erfunden, also gibt es doch tatsächlich. Ja. Sonst noch Fragen? Also ich habe Zeit.
Ja. Wann war denn der erste Rollfilm?
Entschuldigung, der erste Rollfilm, heiliger Wimbern. Also wenn ich jetzt einen Preis gewinnen würde, würde ich es Ihnen sagen. So kann ich es Ihnen nicht sagen.
Ja, wenn wir es sehr früh angesetzt hatten.
Also der erste Rollfilm ist von Kodak, ist ja von Kodak damals auf den Markt gebracht worden mit dieser kleinen Landkamera, mit dieser kleinen Kamera damals. Also ich kann Ihnen aber nicht genau das Jahr sagen.
In den 20er Jahren ist ja doch noch viel mit den Glasplatten.
Aber ich glaube, das war auch die Zeit, als die Rollfilme oder ähnliche Aufnahmemedien, auf denen jedenfalls mehrere Bilder unterzubringen war, zum Beispiel diese Scheibe, die Kodak benutzt hat, um gleichzeitig irgendwie 80 oder 100 Fotos drauf unterzubringen in dieser Box. Ich glaube, sowas gab es aber schon. Aber genau weiß ich es jetzt gerade nicht. Sie wollten noch was?
Ich hatte gesehen auf diesem Kopfbogen, den Sie abgelistet haben.
Auf dem was?
Auf diesem, wo er seine Werke angepriesen hat, aus Lebens. Ja. Habe ich aber lesen können, ADD. Linz an der Donau, kann wohl nicht sein.
Doch, das habe ich nicht dabei gesagt. Das habe ich nicht dabei gesagt. Es war natürlich Linz an der Donau und nicht Linz am Rhein, natürlich.
Weil ich sonst immer von dem magischen Dreieck sprach.
Ja, das bezog sich auf die spätere Zeit. Hier hat jemand einen Originalsander mitgebracht, ja. Das finde ich natürlich besonders gut. Das ist sehr schön. Hier haben Sie die Gelegenheit, wenn die Herrschaften dürfen. Der Herr besitzt im Besitz von Originalen aus der Sanderzeit von Köln-Lindenthal. Dürener Straße 210, so sehen die aus. Nein, also so viel wird es nicht sein, aber der Herr Sander ist immer froh, wenn er Fotos von seinem Großvater zurückkaufen kann. Ich mache ihm da gerne den Kontakt zu. Vielleicht lassen Sie eins hier vorne liegen und die Herrschaften können im Vorbeigehen mal kurz einen Blick drauf werfen.
Noch eine Frage?
Ja.